Mit mir, mit Felix. Hallo zusammen. Er ist bis zu 2,50 Meter lang, schläft 15 bis 20 Stunden, also fast den ganzen Tag, und ist mit bis zu 200 Kilo auch echt ganz schön schwer. Die Rede ist vom Löwen, dem größten Landraubtier Afrikas. Wenn er gerade mal nicht schläft, sondern jagt, dann erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern. Also ist fast so schnell wie die Autos auf der Landstraße. Und sein Brüllen, das hört man bis zu 8 Kilometer weit. Ist ungefähr so weit wie 2 Stunden Wandern. Also ziemlich weit. Löwen findet man bei uns in Deutschland ja hauptsächlich im Zoo, hinter Gittern. In der Wildnis gibt es aber keine Gitterstäbe, die die Menschen von den wilden Raubkatzen trennen. Zum Beispiel im ostafrikanischen Land Tansania. Ein Steppenland, in dem die Landschaft außerhalb der Regenzeit ziemlich trocken und eintönig ist. Wenn die Menschen aus Tansania anfangen, über ihre Begegnungen mit dem König der Tiere zu sprechen, dann klingt das wie im Dschungelbuch. Nur, dass ihre Geschichten wahr sind. Wie es ist, wenn Löwen und andere wilde Tiere durchs Dorf laufen und warum das für Familien so gefährlich ist, sind nicht die einzigen Fragen, die Kakadu-Autor Achim Nuhr auf seiner Reise nach Tansania gestellt hat.
Im Kölner Zoo stehen viele Besucher am Löwenkäfig. Dort liegen ein Weibchen und ein größeres Männchen beisammen, kuscheln miteinander und wirken ganz harmlos. In einer halben Stunde soll es Futter geben, steht am Zaun auf einer Tafel. Vielleicht warten die Löwen bereits auf ihre Mahlzeit, überlegen drei Mädchen, die die Raubkatzen interessiert beobachten.
Wenn man die Löwen irgendwie in freier Wildbahn sehen würde, dann würde man ja auch was ganz anderes denken. Und hier sieht man sie dann aus Entfernung und da denkt man irgendwie, oh, das sind voll die süßen Tiere. Aber in freier Wildbahn ist ja ganz anders.
Wenn die jetzt in der freien Wildbahn wären, wären die jetzt wahrscheinlich eher gefährlicher, wenn man sich das so denkt. Aber wenn man die jetzt, sag ich jetzt mal, wie im Zoo hinterm Käfig sieht, sind die eigentlich ganz normal und eigentlich entspannt relativ.
Ja, und hier liegen die ja auch nur. Also in freier Wildbahn jagen die auch selbstständig und so. Hier kriegen die alles serviert. Und der Löwe, der gähnt die ganze Zeit. Guck mal, schon wieder.
Ich bin gerade erst aus Afrika zurückgekehrt, wo viele tausend Löwen frei herumlaufen, ganz ohne Zaun. Frei nach Schnauze streifen sie dort durch Wälder, über Felder und durch Büsche, so wie bei uns Eichhörnchen und Kaninchen. Nur, dass Löwen den Menschen gefährlich werden können, die in ihrer Umgebung leben. Hier im Kölner Zoo können wir sie uns in aller Ruhe anschauen, weil sie hinter Gittern, Glasscheiben und einem tiefen Wassergraben wohnen. Die drei Beobachterinnen heißen Antonia, Selina und Ina. Sie haben genaue Vorstellungen, warum uns die aufwendigen Absperrungen hier im Zoo nur recht sein können.
Es ist halt ein komisches Gefühl, wenn irgendwie nichts zwischen dir und einem Löwen ist und zwar auch noch ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen und so. Also man kann ja auch in der Safari irgendwie so Touren machen im Auto und so, das ist ja auch nochmal frei, aber da gibt es halt Sicherheitsvorkehrungen.
Ja, also ich glaube, man würde erstmal sehr geschockt reagieren, wenn die Tür jetzt vom Stall jetzt, sag ich jetzt mal, auf ist.
Ich glaube, auch die Löwen würden das auch merken, wenn eine Tür offen steht und sie würden dann, glaube ich, das auch nutzen und quasi würden sich dann auch freier fühlen, weil sie hier ja auch immer im Käfig sind und das für sie auch relativ gleich ist.
Vor meiner Afrika-Reise hatte ich in meiner Heimatstadt Köln eine Geschichte in einer Zeitung gelesen. Ein Löwe frisst 35 Dorfbewohner, lautete die Schlagzeile. Und dieses Tier sollte in dem afrikanischen Land Tansania leben. Ich war neugierig geworden und wollte unbedingt herausfinden, ob diese Geschichte stimmte. Denn hier bei uns zu Hause sieht man ja immer nur die verschlafenen Viecher im Käfig. Man liest, dass die Menschen die Löwen in ihrer Existenz bedrohen würden. Und falls das so weiterginge, würden die Löwen in Afrika bald aussterben und nur noch die im Zoo überbleiben. Ich wollte die Geschichte des gefräßigen Löwen in Tansania erkunden. Und zwar vor Ort. Von Köln nach Afrika zu reisen, war der einfachste Teil meiner Reise. Ich war früh morgens in Köln losgeflogen, mittags in der Schweiz in ein anderes Flugzeug umgestiegen und noch am selben Abend in der größten Stadt Tansanias gelandet, in Dar es Salaam. Auf Landkarten liegt Tansania ganz rechts in der unteren südlichen Hälfte von Afrika. Und dort ist Dar es Salaam an der Ostküste zu finden. In dieser großen Stadt mit ihren fast 5 Millionen Einwohnern endete dann aber auch schon der gemütliche Teil meiner Reise. Denn am nächsten Morgen stieg ich dort in einen klapprigen Bus mit großen Löchern im Fußboden, durch die ich zuerst die Straße, dann bald eine bucklige Sandpiste sehen konnte. Die Busfahrt dauerte mehr als 8 Stunden und das für schlappe 120 Kilometer. Auf ausgebauten Straßen schafft man so eine Strecke normalerweise in 1 bis 2 Stunden. Ich kam also müde an im Dorf Ngorongo, in dessen Umgebung der Löwe gewütet haben sollte. Der erste Mann, der mir dort über den Weg lief, konnte mir gleich von ihm erzählen.
Der Löwe war sehr schlau. Er schlich mal in dieses, mal in jenes Dorf. Ganz plötzlich tauchte er dann auf, wie aus dem Nichts, als wäre er verhext. Damals lebten wir die ganze Zeit in Angst, vor allem nachts. Zwar schickte die Regierung mehrfach Wildhüter, die den Löwen jagen sollten, aber der entwischte ihnen immer wieder.
Der Mann sah jung und sehr arm aus. Sein Hemd und seine Hose waren voller Löcher. Barfuß saß er da vor einer Strohhütte, die sein Zuhause war. Der Mann hieß Suberi Kigumi und hatte sich netterweise gleich Zeit genommen, mir als dahergelaufenem Fremden zu erzählen, wie er damals zum ersten Mal von Osama gehört hatte.
Ein Nachbar erzählte mir, dass nachts ein Löwe am Dorfrand aufgetaucht sei und ein paar Hühner gefressen habe. Das war noch harmlos, sowas passiert hier öfter. Aber ein paar Tage später kam der Löwe schon mitten durch unser Dorf gelaufen. Dann tat er etwas, was wir vorher noch nie gesehen hatten. Er stellte sich auf seine Hinterbeine und sprang mit einem Riesensatz auf ein Hüttendach. Dann zerfetzte er das Strohdach mit seinen Pranken, sprang in die Hütte hinein, zerrte einen Menschen hinaus und verschwand mit ihm im Busch. Das war schrecklich. Wir schlugen Trommeln, um andere Dörfer zu warnen, aber mehr konnten wir nicht tun. Es ist viel zu gefährlich, nachts im Dunkeln einen Löwen im Wald zu verfolgen.
Puh, in den Hütten konnte man sich also auch nicht sicher verstecken, wenn ein Löwe auftauchen sollte. Das Dorf Ngorongo lag am Rufiji-Fluss, an dessen Ufern der schreckliche Löwe Osama entlanggewandert war. Nirgendwo waren Steinhäuser zu sehen, überall nur Strohhütten. Prompt begann ich zu grübeln, was ich wohl tun würde, wenn jetzt ein Löwe auftauchen würde. Bald stellte sich heraus, dass im Dorf niemand ein Gewehr besaß. In dem Dorf lebten ganze Familien, wie anderswo auch, aber hier lebten sie in Angst vor Löwen. So gefährlich hatte ich mir meinen Besuch dann doch nicht vorgestellt. Nun frage ich im Kölner Zoo die drei Mädchen, wie sie sich Löwen als Nachbarn vorstellen.
Wie wäre das denn für euch, wenn Löwen einfach so in der Stadt herumstreifen würden und ihr müsstet morgens zur Schule gehen?
Ich denke, mit der Zeit würde man sich halt auch schon dran gewöhnen. Ich denke, dann wüsste man aber auch viel mehr über Löwen, weil man damit ja aufgewachsen wäre dann so. Und dann wäre man halt informiert, wüsste, da laufen besonders viele Löwen rum. Zu dieser Uhrzeit sind die gefährlich, zu dieser Uhrzeit nicht. Da kannst du unbesorgt langlaufen und da solltest du eher vorsichtig sein. So. Also ich denke, das würde man dann schon so gut einschätzen können.
Ich war heilfroh, auf meiner Reise am Rufiji-Fluss Haruna an meiner Seite zu haben, einen jungen Mann aus der Gegend. Er war nach der Schule zu den Wildhütern gegangen, hatte dort eine Menge gelernt und war nun selbst einer. Er hatte geholfen, den wild gewordenen Löwen Osama zu jagen. Nun half er mir, einigermaßen sicher zu reisen, und er übersetzte auch die Geschichten der Einheimischen aus der einheimischen Sprache Kiswahili ins Englische. Denn sonst hätte ich ja gar nicht verstanden, was sie mir da erzählten.
Herr Kigumi lebte wie seine Nachbarn in einer Hütte aus Lehmwänden und Strohdach. Wären die Dächer aus Wellblech gewesen, hätte der Löwe sie nicht zerfetzen können. Aber ein Wellblechdach kostet ungefähr 50 Euro. So viel Geld hatten Herr Kigumi und seine Nachbarn leider nicht. In seiner Hütte standen weder Tische noch Stühle oder Regale, sondern nur eine Holzliege und ein Tongefäß mit Wasser. Gekocht wurde an einer Feuerstelle, die draußen im Freien lag, damit der Rauch besser abzieht. Die Hütten der Dorfbewohner standen ein Stück weit voneinander entfernt, so wie es in Tansania üblich ist. Das hatte dem Löwen Osama geholfen, zwischen Hütten, Büschen und Bäumen heimlich umherzuschleichen.
Bald hatte Osama einen weiteren Nachbarn von Herrn Kigumi verschleppt. Nachts, von einem Feld. Das hatte ich zuerst nicht verstanden. Warum hatte der Nachbar im Freien auf einem Feld übernachtet, wo doch der gefährliche Löwe umherstreifte? Doch Herr Kigumi und Haruna hatten mir geduldig erklärt, warum die Dorfbewohner zu bestimmten Jahreszeiten draußen schlafen müssen. Vor allem zur Erntezeit müssen sie ihre Felder bewachen. Sonst kommen Diebe oder Tiere und plündern die reifen Früchte wie Mais, Gurken und Kürbisse. Das ist sehr schlimm für die betroffene Familie. In dem Fall hat sie da nicht genug zu essen bis zur nächsten Ernte. Nur für seine Familie war Herr Kigumis Nachbar das Risiko eingegangen, nachts draußen zu bleiben. Und dort hatte ihn dann leider Osama aufgestöbert.
Als wir merkten, dass schon wieder was passiert war, liefen wir alle herbei. Wir riefen auch die Wildhüter und die brachten Gewehre mit. Da zogen wir mit 300 Leuten aus dem Dorf in den Busch und machten dabei einen Höllenlärm. So wollten wir den Löwen anlocken und erlegen. Oder ihn wenigstens aus der Gegend verscheuchen. Denn manchmal bekommen Löwen Angst vor so viel Lärm und wandern ab. Aber wie gesagt, der Löwe Osama war sehr schlau. Er kümmerte sich einfach gar nicht um unseren Lärm.
Nach dem Besuch bei Herrn Kigumi wollte mir Haruna das andere Flussufer zeigen, wo die Felder des Dorfes lagen. Haruna war ein junger Mann von Mitte 20, kräftig und fit, mit kleinen Grübchen im Gesicht. Er wirkte sehr hilfsbereit, einsatzfreudig und entschlossen. Aber ich hatte trotzdem Angst davor, den Fluss zu überqueren, denn er war über 50 Meter breit. Und es gab weder Brücken noch Fährboote. Stattdessen mussten wir den gefährlichen Fluss in einem Einbaum überqueren, also in einem ausgehöhlten Baum. Zum Paddeln heuerte Haruna vier junge Burschen an. Die wirkten zwar alle sehr kräftig, aber was hätte uns das im Ernstfall genutzt? Zwischen uns und dem Fluss lag hier nur das Boot. Und der Boden des Einbaums war gerade mal 2 Fuß breit schmal. Die dünnen Wände ragten etwa 1 Meter aus dem Wasser hoch. Sehr behutsam hatte ich mich auf eine Kante gesetzt, bemüht, das Gleichgewicht zu halten. Denn nur 100 Meter von uns entfernt dösten auf einer Sandbank Krokodile, die sehr interessiert zu uns herüberschauten. Hinter einem Busch kauerte ein kräftiges Flusspferd. Falls eines der Tiere unser kleines Boot rammen sollte, wollten die Burschen ihm mit den Paddeln auf den Kopf hauen. Ein verwegener Plan, aber zum Glück passierte nichts. Unbehelligt gelangten wir ans andere Ufer. Von welchem Tier stammen diese Spuren?
Einem Leoparden.
Leoparden?
Ja, hier kommen immer wieder welche vorbei.
Lions like Leopards?
Mögen sich denn Leoparden und Löwen leiden?
Aber nein, die mögen sich überhaupt nicht.
Weil die Fahrt über den Fluss so gefährlich ist, schlafen nachts während der Erntezeit viele Dorfbewohner lieber gleich an dem anderen Ufer, wo ihre Felder liegen. Das hatte damals allerdings auch bald der gerissene Löwe Osama bemerkt und mehrfach Menschen angegriffen. Haruna führte mich zu einer Hütte aus Palmwedeln, vor der ein alter Mann saß. Er stellte sich als Herr Kasim vor.
Mhm. Mich hätte Osama damals fast erwischt. Er kam mehrfach nachts vorbei, sprang auf das Dach meiner Hütte und langte mit seinen Pranken durch das Strohdach hinein. Ich stand drinnen. Sobald eine Pranke eindrang, schlug ich mit einer Taschenlampe gegen den Hüttenpfosten, um Krach zu machen. Und ich haute dem Löwen mit der Lampe auf die Pfoten. Da zog er lieber weiter, um nach anderen Opfern zu suchen.
Als ich diese Geschichte den 13-jährigen Mädchen im Kölner Zoo erzähle, bekommen sie Mitleid mit den Menschen vom Rufiji-Fluss. Bei uns sei halt vor allem vom Tierschutz die Rede, meinen sie.
Ich finde auch, eigentlich müssten wir eigentlich in dem Sinne alle geschützt werden, wie auch der Mensch, wie auch das Tier. So groß sollte es auch gar keinen Unterschied geben, weil beide sollten ja geschützt werden.
Die Löwen, da hört man halt nur andauernd, wir müssen die Löwen schützen und so. Und das kommt eigentlich recht selten zum Thema. In der Zeitung auch so, wir müssen die Menschen schützen in den Dörfern vor den Löwen.
Es ist halt auch was Kompliziertes, wenn ein Löwe auf einem zugeht, da müssen wir uns ja halt selber schützen. Da geht es dann nicht immer darum, dass die Löwen geschützt werden müssen.
Herr Kasim war übrigens derselben Meinung gewesen. Stolz zeigte er seine Waffen, mit denen er den Löwen eigenhändig abgewehrt hatte. Eine eiserne Lanze, einen Bogen mit Holzpfeilen und Metallspitzen, einen Säbel und eine Axt.
Als Osama damals herumzog, wurden die meisten Menschen derart ängstlich, dass sie sogar ihre Ernte aufgaben. Sie paddelten zurück ans andere Ufer und schliefen nachts in unserem Dorf, weil sie sich dort ein wenig sicherer fühlten. Irgendwann war dann hier auf dieser Flussseite nur noch meine Familie übrig geblieben. Meine Frau, unsere drei Söhne, mein Schwager und ich. Wir überlegten auch schon, ob wir abhauen sollten. Aber dann beschlossen wir, hier zu bleiben. Unsere Früchte standen kurz vor der Ernte. Bananen, Cashewnüsse und Mangos. Die wollten wir keinesfalls verlieren.
Bei einem Rundgang war zu sehen, was der Löwe noch so alles angerichtet hatte. Viele Felder lagen weiterhin brach. Seit Osamas Beutezügen war dort nicht mehr gesät worden. Kein Wunder. Wer möchte schon dort arbeiten, wo Freunde und Verwandte von einem Raubtier angegriffen oder gar getötet worden waren? Und so waren die Menschen am Rufiji-Fluss wegen Osama noch ärmer geworden als zuvor. Manche Felder waren bereits mannshoch mit Buschgras überwuchert. Wer dort später wieder einmal etwas anbauen wollte, hätte zuerst mit Sensen das Buschgras roden müssen. Eine sehr harte Arbeit.
Dann kehrte ich gemeinsam mit meinem Führer Haruna zurück zum Dorf Ngorongo. Während des Ausflugs hatte ich ihn schon mehrfach gefragt, was denn nun aus Osama geworden war. Zurück im Dorf zeigte mir Haruna eine gemalte Gedenktafel, die am Ortseingang hing und die ich bei meiner Ankunft mit dem klapprigen Bus übersehen hatte. Sie zeigte, wie Osama schließlich sein Ende fand. Die Tafel zeigte ihn schwer verletzt auf dem Bauch liegend, seine Zunge hing bereits aus dem Maul. Vier Ranger, Kollegen von Haruna, hatten ihn mit Gewehren tödlich verwundet. Was hätten die Wildhüter auch anderes tun können, als den Löwen zu töten? Bis dahin hatte Osama tatsächlich 35 Menschen umgebracht. So bestätigte es auch später die Forstbehörde in Dar es Salaam. Die Geschichte in der deutschen Zeitung hatte also gestimmt. Deshalb konnte man Osama nicht weiter wüten lassen. Er war ein letztes Mal mitten am Tag durch Ngorongo gewandert. Doch diesmal waren die Wildhüter rechtzeitig erschienen und hatten ihn dann erschossen.
In Deutschland wird meistens berichtet, dass die Löwen in der Wildnis bald aussterben würden. Aber das ist eher eine Vermutung als eine Tatsache. Denn zuerst einmal ist es sehr schwierig, Löwen überhaupt zu zählen. Selbst wenn sie an einem Dorf auftauchen, geschieht dies meist im Dunkeln. Kommt derselbe Löwe mehrmals? Oder sind es verschiedene Tiere? Selbst das lässt sich nur bei wenigen Berühmtheiten wie Osama klären. Und die meisten Löwen bleiben ohnehin im Busch und meiden den Kontakt zu Menschen, Wie soll man sie da richtig zählen können? Oft wird einfach geschrieben, dass vor 100 Jahren noch über 100.000 Löwen durch Afrika gestreift wären. Aber auch das ist nur eine grobe Schätzung, denn das kann erst recht niemand wirklich wissen. Damals hatten die Menschen noch weniger Zeit und Lust, im Busch umherzuwandern und Löwen zu zählen. In vielen Landstrichen wohnten damals überhaupt noch keine Menschen und es gab praktisch keine Autos. Für viele abgelegene Gegenden weiß man bis heute nicht, wie viele Menschen dort vor 100 Jahren wohnten. Es gibt noch mehr offene Fragen. Wächst die Zahl der Löwen in Tansania oder schrumpft sie eher? Werden mehr Angriffe auf Menschen bei den Behörden gemeldet oder weniger? Die meisten Tierforscher meinen, dass die Zahl der Löwen in Tansania momentan eher wächst. Manche schätzen, dass ungefähr 16.000 Löwen durch das gesamte Land streifen könnten. Recht sicher ist dagegen, dass heute rund 55 Millionen Menschen in Tansania leben. Vor 50 Jahren sollen es nur 10 oder 20 Millionen gewesen sein. Also in jedem Fall weniger als die Hälfte im Vergleich zu heute.
Da ist es nun logisch, dass Menschen und Löwen heute viel öfter aufeinandertreffen als früher. Und ich habe in Tansania keinen einzigen Menschen getroffen, der meinte, dass die Löwen dort bald aussterben werden.
Also komplett aussterben werden die, glaube ich, erst so, wenn wir gar nicht mehr da sind. Also vielleicht auch dann noch so 100 Jahre oder so. Also, weil es wird ja wieder in Projekten nach einer Lösung gesucht, dass die nicht aussterben, dass man die weiter züchten kann und dass die halt auch in freier Wildbahn noch weiter existieren.
Ich könnte mir das auch vorstellen, dass sie jetzt in Afrika vom Aussterben bedroht sind, aber wenn man hier in Deutschland sieht und sie jetzt im Käfig sieht, dann könnte man sich das überhaupt nicht vorstellen, also so geht es mir. Ich finde das total traurig, weil ich finde Löwen auch was besondere Tiere und ich finde das auch total traurig, dass solche Jäger solche schönen Tiere jagen wollen.
Puh, das ist ganz schön krass, dass manche Menschen in Tansania ernsthaft Angst davor haben müssen, zu Hause vom Löwen gefressen zu werden. Stellt euch das mal vor, ihr geht morgens zur Schule oder abends vom Sport nach Hause und da lauert so ein wildes Raubtier. Natürlich wäre es ebenso traurig, wenn diese stolzen Tiere bald aussterben würden. Wenn ihr mehr über die Löwen aus Tansania erfahren oder den Beitrag nochmal hören wollt, dann klickt euch doch einfach durch auf www.kakadu.de. Morgen gibt's hier keinen Kakadu. Wir hören uns dann am Sonntag ab 7.30 Uhr wieder. Hier geht's jetzt weiter mit der Tonart. Ich bin Felix und sage ciao, tschüss, ciao. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. So lie underneath those stormy skies.